Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzos. Servus. Ja, Lars Sebastian, schön euch zu sehen. Seid ihr schon im WM-Fieber?
Ich lasse Lars den Vortritt.
Nee, bin ich noch nicht, aber ich muss mich da auch sowieso reinarbeiten. Natürlich, in mir ist eine Protesthaltung, ob ich bei dieser WM überhaupt in einen WM-Fieber reinkommen will. Ich habe Probleme mit dem Austragungsort, ich habe noch viel größere Probleme mit der FIFA, aber am Ende werde ich doch wieder reingeraten und Tag für Tag wird es ein bisschen mehr. Noch laufen die French Open, ich kann nicht alles gleichzeitig.
Ja, stimmt. Das ist, also Multitasking ist natürlich auch schwierig umzusetzen. Aber ich drücke Zverev die Daumen, mal sehen, ob er es wirklich schafft. Also ja, wenn er den Grand Slam holen kann, dann ja wohl jetzt. Also now or never.
Also ein Major, ne, dass er den ganzen Grand Slam gewinnt, da so weit werden wir wahrscheinlich nicht.
Aber ja, ein Grand Slam-Titel meine ich damit. Jetzt das komplette Jahr geht ja sowieso nicht mehr.
Das geht ja sehr gut los jetzt.
Sebastian, böhmische Dörfer für dich, worüber wir gerade reden. Aber dass die WM stattfindet, das hast du mitbekommen.
Das weiß ich, natürlich. Als gut informierter Zeitungs- und Newsleser weiß ich das. Aber höchstwahrscheinlich werde ich kein einziges Spiel wie immer angucken.
Aber dir ist schön von Netto das WM-Trikot umsonst holen.
Und die Panini-Bilder, die sammle ich auch.
Ach so, ja. Und drückst dann heimlich auch Frankreich die Daumen, oder?
Ja, genau, absolut.
Okay, haben wir das auch geklärt, sehr gut. Aber lass uns an dieser Stelle nochmal ganz kurz zu einem wichtigen Thema überschwenken, liebe Leute, mit Finanzbezug. Es gibt sehr wichtige Nachrichten für alle Anlegerinnen und Anleger. Und zwar hat die BaFin, ja, ich sag jetzt mal, einen neuen Erlass erlassen, der die Broker dazu verpflichtet, also alle Banken und Broker, dass sie den Kunden und Kundinnen, die Derivate handeln wollen, sozusagen einen Eignungstest abverlangen dafür. Bedeutet, es könnte sein, dass ihr, wenn ihr schon Derivate handelt oder euch dafür interessiert, in den nächsten Wochen bei euren Brokern, egal ob Trade Republic, ING, Scalable, Smart Broker, dann sozusagen so einen Eignungstest machen müsst. Den kriegt ihr dann wahrscheinlich automatisch eingespielt. Und ja, Sebastian, wir wären ja nicht wir, wenn wir da nicht auch etwas auf den Weg gebracht hätten.
Absolut, denn Trommelwirbel, wir haben für euch ein absolutes Special Briefing eingestellt bei uns in die App. Das ist schon veröffentlicht, wenn ihr diese Podcast-Folge hört oder auch auf YouTube seht. Wir pinnen es auch oben an ein paar Tage lang, dass ihr es immer findet. Und da haben wir mal die Hintergründe zusammengetragen. Also jetzt nicht auf langweilige Art und Weise, warum greift die BaFin ein, sondern was ist hier der Handlungsbedarf? Wie funktionieren diese Derivate und auch Hebelzertifikate? Wie sehen die Fragen aus, die euch euer Broker in den nächsten, Timo hat es gesagt, Tagen oder Wochen, je nachdem, wie schnell die reagieren, stellen wird? Was sind die passenden Antworten? Also kurzum, wir schlauen euch auf, damit ihr, egal bei welchem Broker ihr seid, diese 6 Fragen beantworten könnt und dann entsprechend natürlich weiter loslegen. Im Übrigen, alle 6 Monate wird dieser Test wohl wiederholt. Also könnt ihr euch natürlich auch unser Special entsprechend abspeichern, wenn ihr damit Probleme habt. Aber ich sage auch ganz ehrlich, das ist jetzt nicht, wie man auf Neudeutsch sagt, ein Cheat-Sheet. Also macht das jetzt nicht oder beantwortet nicht die Fragen und sagt, okay, ich habe den Test bestanden, ich verstehe die Produkte nicht, sondern schaut euch das wirklich an, weil da steht drin, wie alles funktioniert. Man muss Hebelprodukte und Derivate wirklich verstehen. Aber das ist so eine Hilfestellung für alle, die sagen, ich will mir das jetzt nicht irgendwo zusammenklauben. Also wie immer, Timo, da haben wir Weitblick, denke ich, hoffe ich, bewiesen und kleines Goodie für alle.
Vollkommen gratis übrigens. Und wenn ihr in die App reinkommt, dann hängt das Briefing auch direkt oben an. Das ist dann angepinnt. Das bleibt auch ein paar Tage da stehen. In der nächsten Woche werde ich noch ein Webinar machen mit Paulina Michel von JP Morgan. Liebe Grüße an dieser Stelle an dich, Paulina. Ich freue mich schon extrem auf nächste Woche Dienstag, 18 Uhr. Webinar zu Optionsscheinen. Also da werden wir jetzt in der nächsten Zeit auch wirklich wichtigen Finanzcontent, Finanzbildung liefern, damit halt, ja, da auch so dieses wilde Rumgezocke irgendwie aufhört, ohne dass man da mit Sinn und Verstand agiert, weil den Eindruck hinterlassen so zumindest mal manche Anfragen, die man also auch per E-Mail bekommt zu diesen Produkten. Also bedeutet, Wir wollen euch da gratis einfach Finanzbildung zur Verfügung stellen und nutzt das einfach. So, und jetzt rein in die Themen. In dieser Woche werden wir ja ziemlich rasante Kursbewegungen unter die Lupe nehmen. Wir sprechen nämlich über Bitcoin. Da hat sich ja einiges getan in den letzten Tagen, und zwar in Richtung Süden. Kommt jetzt der große Absturz? Geht die Kursbewegung nach unten weiter? Wir werden über Aktien sprechen, die aber auch in Richtung Norden gewandert sind, und werden da die Frage stellen, ist das alles eine große Blase? Bei Berkshire Hathaway, da scheint eine Scheißegal-Einstellung zu herrschen aktuell, zumindest bei Aktien, die schon sehr, sehr gut gelaufen sind. Stichwort Alphabet-Beteiligung, da werden wir auch mal reinleuchten, in den Maschinenraum von Berkshire Hathaway. Wir sprechen über den Iran-Krieg und die Frage, welchen Aktien stehen denn da die nächsten großen Kursbewegungen bevor, sofern es da tatsächlich bald mal einen Frieden gibt. Wir haben eine Hörerfrage von Thomas mit dabei. Liebe Grüße an dich. Was halten wir von ThyssenKrupp? Ja, ThyssenKrupp tatsächlich auch irgendwie erst ein Mega-Absturz, jetzt aber auch, zumindest in der kurzen Sicht, ein Multibagger. Geht die Story weiter oder haben wir da einen anderen Blick drauf? Wir sprechen über Recycling und die Frage neuer Megatrend. Und dann haben wir noch Rheinmetall mit dabei. Ja, die sind ja auch immer für sehr, sehr rasante Kursbewegungen gut, sowohl nach oben, aber jetzt zuletzt auch nach unten. Die haben sich halbiert. Und da hat Lars uns eine Info mitgebracht, die auf jeden Fall jeder Rheinmetall-Anleger wissen sollte. Ja, www.buy-the-dip.de. Dort kriegt ihr übrigens alle Infos zu unserer App. Dort findet ihr auch die entsprechenden Download-Möglichkeiten. Probiert's aus, vollkommen gratis. Holt euch das Briefing ab zu den Derivaten. Wir schlauen euch auf für die Zertifikate, wenn ihr die denn perspektivisch mal handeln wollt oder euch generell für solche Produkte und natürlich die entsprechende Finanzbildung dazu interessiert. Und jetzt rein ins erste Thema. Bitcoin, heieiei, klopft wieder bei 60.000 an. Was soll das, Lars?
Meine Verkäufe waren es nicht, sorry. Also, fangen wir mal vorne an. Das zuerst mal, bisher lag ich ganz offensichtlich ja nicht richtig. Ich habe, wann immer wir das Thema angesprochen haben, gesagt, dass meine langfristige Position unangetastet liegt. Die kann auch, nein, man soll niemanden sneezigen sagen, aber dass die noch ins Minus rutscht, sollte nicht passieren. Meine aktive Position oder teilaktive Position, die ich hier auch schon vorgestellt habe, also ein bisschen was, eine Tranche unter 75, unter 65, damit liege ich bei einem aktuellen Kurs von 61.470 US-Dollar eindeutig ja hinten. Das wird mir vielleicht die Möglichkeit eröffnen, dann noch die dritte Tranche, so um 56.000 US-Dollar zu kaufen. Und ja, die Gründe mögen vielfältig sein, können wir vielleicht gleich drauf eingehen. Ich glaube, es ist für die meisten Interessierten oder Investierten eher die Frage ist, entspricht das ihrem Plan oder nicht? Ich hätte die dritte Tranche ja nicht dort verortet, wenn ich nicht auch hätte einkalkuliert, dass wir da hinfallen. Und was Zyklus hin oder her, diejenigen, das wissen wir ja jetzt, die gesagt haben, hier ist ein großer Zyklus zu Ende gegangen und wir haben jetzt einen Kryptowinter, die hatten recht, da brauchen wir jetzt gar keine die dürfen ihre Ehrenrunde drehen und wir, die wir beinahe einhellig gesagt haben, eigentlich jetzt noch nicht, die lagen nicht richtig. Mit der Situation umzugehen ist aber gar kein Problem, wenn man vorher seine Hausaufgaben hinsichtlich Positions- und Risikomanagement und gemacht hat. Deswegen wiederhole ich es gerne nochmal, ich kaufe um 56.000, ist ja nicht mehr so weit hin. Vielleicht wird es vor dem Wochenende noch was, die dritte Tranche. Was darf nicht passieren? Aus meiner Sicht sollte, und das ist jetzt eine technische Aussage, Bitcoin nicht mehr unter 34.400 US-Dollar abrutschen. Dann werde mein Stop für diese Position ist also nicht bei Null, sondern liegt dort.
Hast du jetzt gerade wirklich einen Kryptowinter ausgerufen? Also habe ich mich da verhört oder?
Ach, mir sind diese, ehrlicherweise mache ich das ja auch nur, weil stimmt auch nicht, weil einige Leute einfach was dran geschrieben haben müssen. Mir ist das völlig egal, ob das jetzt ein Winter ist oder ob wir im Frühling sind oder ob die Insti-Nachfrage das jetzt alles ausgehebelt hat und in Wahrheit ist es, was auch immer. Also, dass wir natürlich an einer Stelle am Aktienmarkt deutliche Aufwärtsbewegungen haben und das auch noch in hochkapitalisierten Werten und du in einer anderen Asset-Klasse, in der man immer davon ausgegangen ist, die sind risk-on, Und das läuft jetzt gerade nicht. Das ist ja dann dieser sich diametral verstärkende Druck, der ist ja nachvollziehbar. Weißt du, die ist einfach, wenn du, da verdienst du Geld, indem du jeden Rücksetzer kaufst. Und dann kommen jetzt noch die großen IPOs. Und bei Bitcoin verdienst du kein Geld. Also schmeißen Leute das Handtuch, weil einige bedauernswerte Anleger halt nur begrenztes Kapital haben.
Ja. Bedauernswerte Geschöpfe. Jedenfalls, ich musste gerade schmunzeln, weil Sebastian, während deiner Ausführungen, also die Leute im Video haben es gesehen,
davongerannt ist.
Einfach mal davongerannt ist.
Der Hintergrund und dachte, ist
jetzt,
aber
okay, nicht, jetzt ist vorbei. Jetzt ist das Tischtuch zerschnitten.
Nein, es waren nicht Lars Ausführungen, sondern ja. Nebenan ging der Wecker meiner Freundin an und ich wollte allen ersparen, dass hier so ein Weckergeräusch im Hintergrund mitschwingt.
Ach so,
ich habe so mit mir gekämpft. Mach ich's nicht. Aber nee, trotzdem, ja. Überleitung Bitcoin ist zum Davonrennen.
Ja, sehr gut. Der Meister der griffigen Slogans. Sebastian, aber wie blickst du denn auf Bitcoin?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht alle Hoffnung schon abgeschrieben ist. Ich meine, wir könnten, Lars, vielleicht kannst du es bestätigen, wenn wir bei 60.000 noch ein paar Käufer reinbekommen, wir hatten ja da im Februar auch mal eine Erholung, dann haben wir vielleicht da noch eine Schicht an etwas Unterstützung. Aber insgesamt, ich meine, Bitcoin ist super schwach, also stehe ich auch offen dazu. Ich dachte eigentlich, wir ziehen nach oben durch, nachdem wir so eine Rundungsformation hatten. Wir hatten dann immer Käufe, wir hatten den Ausbruch, aber ist halt nicht so gekommen und da ist es einfach wichtig, damit umzugehen und zu sagen, okay, ist bei mir eine langfristige Position. Ich meine, damit kann man sich in Anführungsstrichen immer rausreden, aber das war immer bei mir so geplant. Also kurzum, ich werde jetzt bei 60.000 nicht nachlegen, weil ich hatte mal eine Tranche, ich kann kurz nachschauen, auf diesem Niveau, ja, ich hatte bei 65.000 im April gekauft. Das heißt, das ist mir jetzt zu wenig Einsturz oder Einbruch, dass ich da nachlege, aber 50, 55 wieder die Position ein bisschen erhöhen, das werde ich dann machen. Ich bin ja bei Bitcoin, das ist ja bekannt, etwas schwachbrüstig. Also von daher, ich baue gerne aus, aber mich hätte es jetzt nicht gestört, wenn der Bitcoin einfach nach oben durchgezogen wäre.
Sag mal, Bitcoin klopft ja jetzt auf der 200-Wochen-Linie an oder auf der 50-Monats-Linie und da war, also ein gleitender Durchschnitt ist das in der Zeiteinheit der Monate, also Monatskerzen und da war Bitcoin tatsächlich nur zweimal temporär drunter, einmal so reingespiked, das war 2020 und dann in dem Kryptowinter 22, da also ein paar Monate auch drunter gewesen. Aber ist das eine sehr harte Unterstützung, die man jetzt bei diesen 60.000, 61.000 Dollar da auch berücksichtigen kann und auch als harte Unterstützung wahrnehmen sollte oder ist das eher irrelevant als Indikator?
Also irrelevant nicht, aber du hast die Antwort schon gegeben. Wenn in der Vergangenheit das eine Kurszone war, wo wir dann mal drunter waren, dann mal wieder drüber, dann ist es aber eben kein...
Bitte? Zweimal. Nur zweimal wurde da überhaupt
angeguckt. Aber auf einen Zeitraum von 5 Jahren ist das ja... Entweder man sagt, das ist ein technisches Ereignis, was mich einfach nicht interessiert, weil es zu selten aufgetreten ist. Oder ja, es ist ein technisches Ereignis, wir waren drunter. Aber es gab keinen direkten Rebound. Deswegen ist das für mich, die 56.000, 56.5 durchaus noch eine etwas relevantere Unterstützung. Und ob wir da jetzt so rumpendeln, also zumindest mal kann man erstmal, man darf ja sich ja auch nicht alles immer bullisch hindrehen. Wenn wir runterrutschen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein paar Leute sagen, na jetzt, die dann auch ihren Stop da liegen haben, dass es noch tiefer geht, die ist gar nicht mal so gering. Und deswegen, ich habe hier das 100%-Signal besprochen. Es gibt eines bisher in der jungen Geschichte und das war das dieser Indikator Williams Percentage Range. Wenn wir da unten angekommen sind, dann war das eben kein Kaufsignal, sondern ein Signal der Akkumulierung. Es hat immer zwischen 3 und 12 bis, ich glaube, in einem von 4 Fällen 18 Monaten gedauert. Da ist Bitcoin dann nicht mehr stark gefallen, in dem Sinne, dass es nochmal weiter 50% abwärts ging. Und von dort aus hat sich dann der Kurs wieder erholt. Und ganz ehrlich, wir können natürlich über technische Unterstützung sprechen, aber jemand hat sich ja vorher den Plan gemacht. Also glaubst du, dass Bitcoin in seiner Funktion am Finanzmarkt weiterhin existent ist? Dann macht es doch eindeutig mehr Sinn, in einer Korrekturphase zu kaufen. Das hat bei Bitcoin bisher immer funktioniert. Oder sagst du, nee, das ist jetzt alles dahin. Und aus welchen Gründen auch immer. Das musst du ja gar nicht begründen. Und wenn du sagst, nee, Bitcoin hat die Funktion nicht mehr, dann würde ich auch nicht auf irgendeinen Rebound spekulieren, sondern mich einfach von der Anlageklasse abwenden.
Ja, trotzdem ist es ja so, dass man, wenn man den Wert schon im Portfolio hat, und einige haben den ja, trotzdem dann halt diese kognitive Dissonanz da ausschalten muss. Also das heißt, die Kursbewegung findet statt, von der man eigentlich möglicherweise nicht erwartet hat, dass sie eintritt. Weil wenn du gekauft hast, dann hast du ja eigentlich die Erwartung, es geht in Richtung Norden. Und jetzt natürlich trotzdem die Frage, also kann man da überhaupt so eine Art Erklärungsansatz jetzt heranziehen? Also sind das wirklich jetzt Insti-Verkäufe, dass da die großen institutionellen Anleger Geld aus den Bitcoin-ETFs rausziehen, weil sie eben dann zum Beispiel bei Chips oder KI-Werten generell mit dabei sein wollen oder vielleicht sogar müssen, weil sie Performance-Druck haben?
Kurze Unterbrechung, aber für ein Dankeschön, finde ich, muss immer kurz Zeit und Platz sein, denn Lars, Timo und ich möchten uns bei euch bedanken. 85.000 von euch haben uns bereits abonniert auf den bevorzugten Podcast-Plattformen. 85.000 ist aber noch nicht 100.000. Und 100.000 ist wie an der Börse so eine runde psychologische Marke, die Anleger magisch anzieht. Und uns zieht die Marke von 100.000 deswegen genauso an. Daher der Aufruf und auch die Bitte natürlich an alle, die es noch nicht getan haben. Lasst ein Abo da, werdet vom Zuhörer zum Abonnenten, bleibt informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Und dafür sage ich jetzt schon mal Danke und weiter geht's.
Fragst du mich oder Lars?
Euch beide.
Also ich sage dazu, ich sehe das auf jeden Fall. Also wenn du die ETF-Flows anschaust, die Zu- und Abflüsse, die sind ja brutal negativ. Also man sieht ja fast eine Kapitulation bei Bitcoin, was da an Verkäufen momentan über die ETF-Schiene reinläuft. Und was wir auch sehen, ist eine nicht mehr existente Korrelation zwischen Bitcoin und dem Software-Sektor. Da konnte man immer sehen, dass die beiden eigentlich gleich gelaufen sind. Bitcoin hat verglichen mit Software riesen Aufholpotenzial, aber momentan interessiert es keinen. Also kurze Antwort, ja. Ich gehe davon aus, es werden Teile des Marktes verkauft, um größere Positionen bei Chip und anderen Werten, die laufen, aufzubauen. Und das drückt massiv auf Bitcoin gerade. Neben dem Quantenrisiko, das existent ist.
Das Quantenrisiko, vielleicht nochmal ganz kurz erklärt.
Das Quantenrisiko ist ja so die Angst, beziehungsweise auch die, ja, es wird auch passieren, das ist nicht nur eigentlich eine unbegründete Angst, sondern die Entwicklung von Quantenrechnern, die dann entsprechend auch die Bitcoin-Adressen entschlüsseln können. Da hat sich ja jetzt jüngst auch der Zeitplan vielleicht von 2030 auf 2029 vorgeschoben, dass sowas passieren kann. Und das Problem bei Bitcoin ist nicht, dass man nicht eine Lösung dafür hätte, sondern dass das Netzwerk halt zustimmen muss, dass man hier entsprechend ja eine Quantensicherung implementiert. Und da geht derzeit nichts voran. Und das führt ja auch bei manchen Investoren dazu, dass sie sagen, ich verabschiede mich lieber von Bitcoin, weil wer weiß, was da kommt. Aber ich wäre jetzt nicht so vorschnell, dass ich sage, okay, Quantenrisiko existiert, Bitcoin können wir abschreiben, sondern ich gehe immer noch davon aus, dass da eine Lösung gefunden werden wird. Aber der Druck muss halt noch steigen, bevor alle zustimmen. Oder sich einigen können.
Ja, okay. Dann machen wir da mal ein Fazit dran. Kurzfristig höchstwahrscheinlich weiterhin Druck. Also bullish sieht das definitiv, zumindest in der kurzfristigen Zeiteinheit, nicht aus. Und langfristig, ja, da musst du dir halt die Frage stellen als Anleger, wenn du bereits investiert bist, ob du halt weiterhin an Bitcoin glaubst und diese Schwäche ausnutzen möchtest. Oder ob du denkst, dass Bitcoin die Funktion, die es eigentlich als Asset im Portfolio übernehmen sollte, vielleicht dann doch nicht mehr übernehmen kann oder ja, dass das halt einfach nicht mehr gegeben ist. Gut, gehen wir rüber. Jetzt tatsächlich zum Thema Nummer 2, Sebastian. Da kannst du jetzt erstmal aus den Vollen schöpfen, also so viel Kontext, wie wir da jetzt brauchen. Also, wir sprechen jetzt über Aktien, die möglicherweise schon in eine Blase hineingelaufen sind oder beziehungsweise wir sprechen über den generellen Megatrend, KI und Chips und andere Dinge, wo wir halt die Fragestellung mitgebracht haben, ja, sind wir da bereits in einer Blase?
Ja, ich führe mal aus. Ich finde so die Entwicklungen der Woche, wo man sagen kann, ich meine, man sagt ja im Amerikanischen und im Englischen gar nicht so, es ist schaumig an der Börse, so frothy, aber man muss sich schon die Frage stellen, sind wir in der Übertreibung, wenn jetzt Alphabet kommt als Hyperscaler und eine Kapitalerhöhung macht, über 80 Milliarden Dollar in 2 Einheiten, ist das ein Zeichen, dass sie denken, wir brauchen jetzt noch mehr Geld für die Investments. Das heißt, wir können es nicht mehr aus dem Cashflow oder wir wollen es nicht mehr aus dem Cashflow finanzieren. Wir wollen keine Schulden machen. Wir machen jetzt eine Kapitalerhöhung, geben also neue Aktien aus. könnte das ein Signal sein, dass Alphabet oder das Management denkt, wir nehmen mal die hohen Bewertungen mit, machen eine Kapitalerhöhung und fühlen uns eigentlich überbewertet? Also ist das etwas, wo wir rauslesen können, das ist eine Blase oder ist es einfach nur eine neue Möglichkeit der Finanzierung, um die zu verbreitern? Und das andere, fast irrere, ist ja auch eigentlich die Aktie von Marvel Technologies. Da hat ja Jensen Huang Anfang der Woche gesagt, er kann sich vorstellen, dass die auch als nächstes in Richtung der 1 Billion Dollar gehen. Und auf einmal legt der Wert in dieser Woche, ich habe gerade nachgeschaut, 55% in Dollar zu. Also es gibt noch ein paar verschiedene andere Beispiele, aber viele diskutieren ja drüber und sagen, das alles, was da passiert mit diesen Ausgaben und diesen extremen Anstiegen im Chipsektor, das ist eine klare Blase. Und jetzt eigentlich die These, die wir mitbringen oder auch die Diskussionsgrundlage, ist das eine Blase oder ist das ein Ausläufer einer Blase oder ist das eigentlich ganz normal? Also ich kipp's mal in die Runde, bevor ich dann meinen Take dazu gebe. Sind wir in der Blase? Einfach gefragt.
Lars, was meinst du?
Nee, wir sind, ja, wie gesagt, kommt auf eine Definition an. Wir sind nicht in der Bewertungsblase, denke ich mir nicht aus, sondern man kann sich einfach ja die Bewertung der Chip-Werte anschauen. Die ist höher als vor einem Jahr. Sie ist aber eben nicht 10-mal so hoch, so wie die Aktienkurse teilweise, weil die Unternehmensergebnisse so brachial gestiegen sind. Also nicht, noch nie in der Geschichte des Chipsektors gab es diesen Anstieg. Das ist nicht irgendwie, naja, wir hatten mal den Internet als Hype und dann gab es mal hier und dann gab es mal Konsolen als Hype. Noch nie gab es das. Und wenn jetzt sofort, wir gehen mal davon aus, dass die Besteller nicht vertragsbrüchig werden, dann brauchen sie immer noch 18 Monate oder was habe ich gelesen, zwischen 6 und einige sagen sogar noch deutlich mehr Quartale, um das abzuarbeiten. Das heißt, das ist reale Nachfrage und der Cashflow wird auch real sein. Und dementsprechend kann man nicht behaupten, dass eine Bewertungsblase. Allerdings weiß ich natürlich auch, dass einige eine Euphorie oder eine Sentimentblase, die haben wir zum Teil gesehen. Wobei, wann immer man über Chipwerte spricht, wenn man ehrlich ist, schwingt auch immer gleich die Skepsis mit, na, das kann nicht ewig so weitergehen. Deswegen, ich habe ein Video dazu gemacht, ich habe gesagt, ich würde eine Korrektur, eine normale Korrektur von 10% oder 15% würde ich eher kaufen, als jetzt zu sagen, jetzt kommt der große Cisco-Moment. Ja, wir haben es erlebt bei Broadcom, die, glaube ich, weiß ich nicht, also einen unbedeutenden, also sie haben ja eigentlich sogar die Schätzung angehoben. Aber dann irgendwie sollen es eben statt 29,65 Milliarden 29,43 Milliarden werden. Das ist für mich nicht gegenüber den Schätzungen, nicht was das Unternehmen selber kommuniziert hat. Das ist für mich noch nicht der Cisco-Moment. Aber mal schauen. Wir haben gesehen, dass es sofort den Sektor massiv unter Druck gesetzt hat. Und wenn wir die fundamentale Bestätigung dafür bekommen, irgendeine Überkapazität, die Nachfrage sinkt und, dann werden die Kurse ganz sicherlich massiv korrigieren. Aber wenn wir über eine Bewertungsblase sprechen, dann sehe ich die momentan noch nicht.
Sind vielleicht die Chips in einer Bewertungsblase? Also nicht die Aktien selber, das ist schon klar. Aber die Preise halt für die Chips. Ja, genau.
Auf jeden Fall. Die,
ja, das
also
kann man
da
so.
Da kam heute, ich weiß nicht, ob du schon gelesen hast, Lars, Harry Cooperman, hier unser Lieblings-Hedgefondsmanager. Und er hat ein schönes Zitat in seinem neuesten Investorenbriefing geschrieben und er hat gesagt, wenn China den Raum betritt, verlassen die Gewinne den Raum. Also so kann man sagen, wenn die Chinesen im Chipsektor anfangen mal zu produzieren und ja, natürlich müssen sie erstmal auf dieses Level kommen, aber dann wird das ganze Ding zusammenbrechen.
Fairerweise, und ich hab sogar so viel Platz, räume ich ihm normalerweise nicht ein, aber ich habe sogar eine ganze Podcast-Folge dazu gemacht. Ich fand der letzte Artikel dieser Art. Und ich bin immer großer Freund von gegensätzlichen Standpunkten und die kriegst du bei ihm reichlich. Das war mit seiner der schwächsten, um nicht sagen zu sagen dümmsten, weil er sagt, er investiert nicht in Tech, weil Tech nicht nachhaltig ist. Und wer kennt schon die Tech-Gewinner von 2028 oder 30 und so weiter?
Frank Thelen, der kennt
das. Ja, der kennt... Wie heißt der so? ja, natürlich. Dann macht es auch Sinn, sich mit der Zukunft zu beschäftigen. Aber weißt du, das ist eine extrem schwache Aussage. Ich investiere nicht in Tech, weil Tech ist so zyklisch. Ja, mei. Dann für jemanden, der einen Hedgefonds, der zwischen Jahresergebnissen zwischen 130 und -30% oder sowas schwingt, ist das natürlich eine sehr gewagte Aussage. Also anyway, da bin ich nicht so mitgegangen.
Sebastian, du hast doch vorhin auch schon kurz Alphabet angesprochen, ne? Mit der Kapitalerhöhung. Ist das denn für dich eigentlich ein Bubble-Phänomen, dass jetzt halt so ein Koloss wie Alphabet, ich meine, das ist das viertwertvollste Unternehmen der Welt, dass die quasi nahe am Allzeithoch eine Kapitalerhöhung von 80 Milliarden durchboxen, weil sie halt sagen, ja, wir müssen noch mehr investieren. Dabei investieren sie ja eigentlich schon fast den gesamten Free Cashflow, den sie erzielen. Und das ist ungefähr der Wert von einer deutschen Telekom, wenn man das jetzt mal umrechnet in Losgrößen.
Und es soll weiter steigen. Also die Hyperscaler werden laut Prognosen im nächsten Jahr wahrscheinlich über $1 Billion investieren. Also kurzum, man kann nicht sagen, dass das Management von Alphabet doof ist, denn in der Nähe von Allzeithochs, wenn ich es durchkriege bei der Bewertung der Kapitalerhöhung, das ist smart. Ich würde sagen, dass sie einfach die Finanzierung verbreitern, aber das wird nicht isoliert bleiben. Also ich gehe davon aus, dass weitere Folgen werden, also vielleicht auch eine Meta oder eine Oracle, die das dann nutzen werden und sagen, wir machen Kapitalerhöhungen, gerade für die Investments, die da anstehen. Und das ist in meinen Augen wahrscheinlich ein Problem, vielleicht im vierten Quartal, vielleicht zu Beginn des nächsten Jahres, weil wir haben ja ein Problem. Die Hyperscaler haben riesige Cashflows und sie waren ja riesige Free-Cashflow-Maschinen. Daher kommen die Aktienrückkäufe. Diese Free Cashflows schrumpfen zusammen auf fast null, teilweise negativ, weil wenn du vom operativen Cashflow die CapEx, die Ausgaben für die Investments abziehst, wird dein Free Cashflow immer kleiner. Das heißt, wir haben hier eine extreme Maschine in Form eines schrumpfenden Free Cashflows, die wegfällt oder der Motor, der wegfällt, weil das waren konstante Rückkäufe an Aktien der Hyperscaler. Das hat den Markt extrem angetrieben. Das wird sich verringern. Und gleichzeitig haben wir natürlich immer mehr steigende Investitionen bei Aktien und auch Kapitalerhöhungen, die kommen. Also kurzum, wir werden auch ein Überangebot an Aktien bekommen. Nicht nur von den Mega-IPOs wie SpaceX, Anthropic, OpenAI, sondern auch fehlende Rückkäufe der großen KI-Giganten und Tech-Giganten, sage ich mal. Und das kann zu einem Problem werden. Also deswegen, ich bin da ein bisschen vorsichtig Ende des Jahres.
Also Alphabet ist so ein bisschen der Vorreiter, wenn ich dich jetzt verstehe, dass sie halt nochmal Kapital, egal ob Eigenkapital oder Fremdkapital, nochmal aufsaugen. Bei denen ist es unproblematisch, weil die halt ja eigentlich sehr, sehr gut dastehen, also sowohl operativ, sie scheinen ja irgendwie auch ein Multigewinner vom KI Megatrend zu sein, auf mehreren Ebenen geschäftlicher Natur. Und ja, dann kommen aber noch andere Spieler, die vielleicht bilanziell auch schon ein bisschen ungesünder sind. Und da könnte es dann problematisch werden. Ist das der Take, den du gemacht hast?
Könnte, aber auch generell. Also wenn alle natürlich mehr investieren, haben alle weniger Free Cashflow. Und das heißt, alle kaufen weniger Aktien zurück. Das war ein Motor der letzten Jahre. Mhm. Das heißt, das fällt weg. Und gleichzeitig durch die Kapitalerhöhungen kommen noch mehr Aktien in den Markt. Also bei ganz einfach runtergebrochen Angebot und Nachfrage. Das ist so etwas, plus die Mega-IPOs, die auch Kapital absaugen, ist so etwas, wo ich mir gerade Gedanken mache. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch noch Donald Trump, wir haben die Midterms. Da wird jeder so viel Gas geben, wie nur irgendwie möglich, dass es der Börse gut geht, der Wirtschaft gut geht. Aber danach könnten wir dastehen vor einfach einem Berg von Aktien, die im Markt sind und vielleicht Käufern, die nicht alles aufnehmen wollen oder können.
Ja, Lars, sag mal, wie blickst du denn eigentlich auf diese Mega-IPOs? Also SpaceX steht jetzt an, Anthropic, OpenAI, und wenn die jetzt alle mit den Bewertungen, die prognostiziert werden, an die Börse gehen, dann sind die sofort mal allesamt in den Top 10 der höchstkapitalisierten Unternehmen der Welt. Wo, also das ist ja Wahnsinn, wird da das ganze Geld absorbiert wie so ein Staubsauger dann, oder?
Also man kann es ja relativ leicht ausrechnen, und es haben natürlich auch einige schon gemacht, wie viel Anteile an Nvidia du verkaufen musst, an den anderen Mag 7, um dann, wir sprechen hier über die Indexfonds, also diejenigen, die gar keine Wahl haben, die müssen kaufen. Heute Nacht hat, glaube ich, übrigens der S&P 500 gesagt, dass sie nicht im Schnellverfahren aufnehmen werden, also SpaceX mal nicht. Nasdaq 100 wird das aber machen, und dementsprechend müssen die natürlich auch nachgebildet werden. Das wird zu einem Problem, insbesondere wenn alle auscashen. Die meisten werden 180 Tage bis 360 Tage warten müssen. Also ich gehe absolut mit, wenn mir jemand sagt, oh, ich sehe da am dunklen oder am Horizont dunkle Wolken. Nur, und darüber haben wir ja gesprochen, ist das eine Blase? Wenn, dann ist es möglicherweise eine Blase, die in der Entstehung ist. Und das ist genau der Zeitpunkt, wo du garantiert nicht aussteigen willst. Also es gibt keine Garantien, ja. Aber wenn das eine Blase ist, dann entwickelt sie sich gerade, denn die Hyperscaler sind hoch, aber nicht grotesk bewertet, und der Markt ist auch nicht irrational. Die Mac 7 haben den Nasdaq 100 im Vergleich zu früheren Jahren, wo das ständig passiert ist, nicht mehr outperformed. Der Markt hat also eingepreist, dass es sich über potenziell riskantere Unternehmen handelt. Einfach deshalb, weil sie eben nicht mehr diese wahnsinnigen Cashflow-Burggräben haben. Wenn du alles investierst und all in mehr oder weniger gehst auf eine Technologie, dann bist du ein riskanteres Unternehmen als vorher. Der Markt hat sie entsprechend auch nicht mehr so, zumindest nicht mehr so bevorzugt gekauft wie andere Unternehmen. Und ich glaube, dass das alles zu einem Problem werden kann. Aber ich sehe es auch eher am Ende des Jahres oder im Jahr 2027. Und wir wissen, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Vielleicht sind die Zinsen dann bei 0,5%. Dann ist das schon wieder gar kein Problem mehr. Aber ansonsten wird das ein Problem. Stand jetzt ist es aber, glaube ich, diese IPOs einigermaßen vertretbar. Also wie gesagt, wenn man es ausrechnet, es ist in etwa das Tagesvolumen von einer Nvidia, was man dann verkaufen muss, um die neue Position in SpaceX aufzubauen. Und die kommen ja nicht alle taggleich. Wir wissen noch nicht, wann Anthropic und OpenAI dann an die Börse kommen. Ich gehe davon aus, dass das in den nächsten 2 Monaten passiert. Aber das kann der Markt wegstecken. Es ist eher die größte Gefahr von einem SpaceX IPO ist derzeit nicht, dass sie das ganze Kapital aufsagen, sondern ist, dass das IPO viel schwächer verläuft. Das wäre für den Markt ein komisches Signal, wenn SpaceX statt der erwarteten Zugewinne oder der, ob es jetzt $135 werden, wir werden es sehen, wir werden uns sicherlich nochmal aktiv dann in der nächsten Woche drum kümmern, wenn wir noch mehr Details haben. Aber wenn das in die Hose geht, dann ist das für Sentiment kein besonders gutes Signal. Und das ist für mich kurzfristig das größere Risiko.
Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, dass wir nächste Woche über SpaceX sprechen. Ich dachte, wir reden die ganze Zeit, wir analysieren einfach alle Spiele der WM, die bis dahin gelaufen sind.
Dann habe ich zwei nächste Woche, oder?
So, am 11. beginnt die WM, am 12. ist IPO, oder nicht?
Ja, stimmt. Also das heißt,
ab Spiele dem 12. machen wir nichts anderes mehr. Sebastian hat dann Urlaub für 6 Wochen.
Genau. Wie die 6 Wochen?
Ja, weil jetzt jedes Land der Welt teilnimmt. Auch die einfach nur 11 gleichfarbige, also wir kommen ungefähr in lila und jeder nimmt sein T-Shirt mit und dann, die machen auch alle mit. Die sind alle dabei.
Und ich habe jetzt gelesen, dass die Nationalhymne geändert wird. Die stehen jetzt da irgendwie im Kreis und alle, auch die Ersatzspieler, kommen dann mit auf den Platz.
Das hat die Bild gemeldet. Ja? Das ist die einzige Reform der FIFA, die ich unterstützen würde.
Okay.
Ja. Aber gut, das ist doch ein schöner Abbinder für das Thema, oder nicht?
Ja, definitiv. Also,
ich wollte
da mach mal Fazit dran. Die FIFA hat die Nationalhymne geändert.
Das war's.
Nee, nicht die Nationalhymne, sondern das Prozedere. Sebastian.
Ich wollte eigentlich nur noch was aufgreifen, was Lars gesagt hat. Und das ist ja das Wichtigste. So, es kann sein, also ich unterschreibe das, es ist meine Einstellung, wir sind am Beginn einer Blase. Und diese ganze Diskussion, ist das eine Blase, ist das keine Blase, verkennt, finde ich. Ich war vielleicht ein bisschen philosophisch. Ist nicht eigentlich jeder Bullenmarkt an der Börse eine Blase? Das heißt, beginnt, wenn man das alles sieht, das nicht immer mit einem Bullenmarkt und endet sowieso immer in einer Blase. Wann die kommt, wann die platzt, wissen wir nicht. Aber alles ist irgendwie der Beginn einer Blase. Aber ich sehe jetzt keine immanent platzende Blase mit totaler Euphorie. Aber alles ist irgendwie immer der Beginn einer Blase. Also man kann das eigentlich, dieses Schildchen, an alles ranhängen, was steigende Kurse an der Börse bedingt.
Große Frage ist nur, wirst du in dieser Blase, verdienst du mit und wirst dann reich und bist auch smart genug, dann früh genug wieder auszusteigen?
Naja, die Frage ist, du musst ja zwischen den beiden Disziplinen trennen. Also langfristig, ich reite die Blase mit, verdiene, dann wird es einen Knall geben, dann gehen die Kurse runter und auf einem höheren Level wird dann halt die nächste kommende Blase entstehen. Das ist ja Buy and Hold. Ja. Im taktischen Depot, da kannst du ja entscheiden, ob du reingehst oder nicht reingehst oder in Nachzügler reingehst und dann nimmst du entweder Gewinne mit oder ziehst deinen Stop-Loss nach und dann bist du ja auch irgendwann raus. Du wirst nie das Top erwischen, das ist unmöglich. Aber man kann natürlich in so einer Endphase sicherlich gutes Geld verdienen, wenn man will.
Ja, war jetzt auch gar nicht, sollte kein valider Beitrag zur Diskussion sein, sondern einfach nur mal ein bisschen.
Ich habe mich gleich festgebissen.
Du bist wie so ein Terrier, du bist also gut. Finde ich gut. Du wärst ein sehr starker Innenverteidiger. Also, lass uns mal rüber jetzt zu Berkshire. Denn die haben ja jetzt 10 Milliarden nochmal in Alphabet investiert. Also Alphabet nimmt 85 Milliarden neues Kapital auf über eine Kapitalerhöhung. Also das heißt, die sammeln Eigenkapital ein. Berkshire hat aber bereits im letzten Jahr und auch im Q1 diesen Jahres die Alphabet-Position im Portfolio, die sie neu aufgemacht haben im letzten Jahr, nochmal vergrößert. Um 10 Milliarden gehen sie bei dieser Kapitalerhöhung mit. Und Sebastian, ist das ein smarter Move? Wird die Alphabet sozusagen die neue Apple im Portfolio von Buffett?
Also zur neuen Apple braucht es noch ein bisschen. Ich habe mal nachgeschaut hier bei den 13F-Filings. Also das sind die Berichte, die jeder Vermögensverwalter in den USA ab 100 Millionen Dollar verwaltetem Vermögen offenlegen muss. Das heißt, dass die Börsenaufsicht auch sehen kann, was ist das so in den Bilanzen oder in den Büchern passiert. Und man versucht da zu messen, ob da eine Klumpenbildung oder eine Blasenbildung oder ein Risiko entsteht. Auf jeden Fall, es gibt uns Einblick immer 6 Wochen nach Ende eines Quartals, was denn so große Vermögensverwalter gerade wie Berkshire gemacht haben. Und aktuell ist die Alphabet von den Gesamtpositionen bei Berkshire, ich nehme jetzt mal nur die börsennotierten Positionen, auf Platz 7 mit so gut 15 Milliarden. Das heißt, wenn sie die Kapitalerhöhung jetzt mitmachen, dann werden sie eine Position von 25 Milliarden haben und dann wird die Alphabet auf Platz 4 rutschen. Bis zur Apple allerdings mit fast 60 Milliarden müsste man nochmal dann entsprechend gut 30 Milliarden an Alphabet dazu kaufen. Also es braucht schon noch ein bisschen, bis da die Spitze abgelöst wird. Aber offenbar, und das ist ja das Spannende, also ich würde sogar als Titel hier ranhängen, endlich tut mal einer was, dass dieses Geld bei Berkshire endlich mal irgendwie investiert ist. Und die Frage ist ja auch, wendet man sich jetzt vom klassischen Buffett-Style Value Investing ab? Weil auf dem Allzeithoch eine Alphabet zu kaufen, hätte Buffett wahrscheinlich nie getan. Also drückt hier Greg Abel seinen Stempel der Investmentstrategie auf oder nicht? Und es ist ja nicht nur Alphabet, über das wir hier sprechen können. Sie haben ja auch Taylor Morrison gekauft. Das ist eine Hausbaufirma aus den USA. Das ist eigentlich wieder Value, weil das sind ja Hassaktien im Immobiliensektor, wo momentan gar nichts vorangeht. Und dann haben sie ja natürlich noch, oder gibt es die Spekulation, ob im Eisenbahnbereich eine große Übernahme kommen könnte. Also wir haben zum einen so eine klassische Value-Strategien, wie jetzt Hausbauunternehmen zu kaufen und dann die im eigenen Portfolio zu bündeln und gleichzeitig aber auch Investments bei einer Alphabet auf Allzeithoch. Also hier passiert auf jeden Fall mal wieder was, aber ich kann noch nicht sagen, ist das jetzt klassisches Value-Investment oder eine Mixtur daraus oder ein neuer Trend oder eine neue Strategie. Also das wird jetzt sehr, sehr spannend werden zu sehen, wie Abel hier das Unternehmen managt und führt.
Ja, also dem würde ich zustimmen. Ich glaube, das ist aus einer Perspektive heraus interessant. Ich meine, wir sind ja auch so, wie so, ja, eigentlich Medienschaffende. Und insofern muss man da natürlich auch hinschauen, weil Buffett und Berkshire einfach eine enorme Relevanz für sehr, sehr viele Teilnehmer im Kapitalmarkt haben, insbesondere auch für Anleger hier in Deutschland. Und als Investmentgrundlage ist das für mich nicht so spannend, ehrlicherweise. Also ich hatte noch nie so eine große Affinität, irgendwelche Investmententscheidungen, die Buffett getroffen hat, dann also auch 1:1 in meinem Portfolio mit zu spielen. Und ich finde das auch bei Greg Abel ehrlicherweise nicht. Aber ich finde es natürlich spannend hinzuschauen, ob er es schafft, sich da aus dem großen Schatten, den Buffett da wirft, immer noch dann auch letztendlich freizulaufen und da Berkshire seinen eigenen Stil aufzudrücken. Aber ich übergebe mal an dich, Lars. Wie siehst du das, was der da macht?
Wenn ich nichts sag, dann geht das Thema doch noch schneller vorbei, oder?
Ja, dann sieht der Kelch schneller an dir vorbei.
Ich glaube nicht, dass eine Beteiligungsgesellschaft in dieser Größenordnung dauerhaft den Markt outperformt. Wenn der Markt crasht, dann würde ich vielleicht Berkshire kaufen, weil sie immer noch so viel Cash haben. Dann sollte es eine Outperformance geben. Ich sehe auch, wenn, dann ist die Ausrichtung ist für mich auch nicht mehr ganz klar. Jetzt, die Käufe waren ja wieder ein bisschen konservativer, mal abgesehen von Alphabet. Aber für die beiden habe ich nichts anderes als, also Buffett und Charlie Munger, wahrscheinlich der Mann, den ich am häufigsten zitiert habe, nichts als Respekt. Aber die Company ist für mich einfach so uninteressant als Investor. Ich möchte hier euch deswegen gar nicht stören in eurer Diskussion.
Ich greife mal uninteressant.
The Boring Company.
The Boring Company, genau.
Aber das ist vielleicht genau das Richtige für die Zeiten. Wenn du Schiss hast, das ist doch alles, wobei es stimmt auch nicht ganz. Sie haben natürlich auch ein bisschen KI-Exposure. Aber anyway, dann ist ganz viel Cash super.
Dann doch lieber Metaplanet, Lars, oder?
Ja.
Workshop oder Metaplanet, so, ja?
Mhm. Ja, ich habe meine Bibliothek steht nur aus Lind und Metaplanet. Ich habe keine Metaplanet.
So. Ich wollte nur das uninteressant aufgreifen, weil ich finde gerade jetzt, also ich bin Berkshire-Aktionär und das schon seit Jahren und das auch aus Gründen, weil ich einfach Warren Buffett unglaublich schätze. Aber ich habe es auch schon, ich glaube, ich bin auch ein großer Kritiker, obwohl ich Aktionär bin, weil halt dieser Cashbestand, ich brauche nicht jemand, der für mich Cash anhäuft und in Staatsanleihen packt. Also das kann ich selber machen. Aber jetzt kommt vielleicht der Wandel. Also ich will Warren Buffett gar nicht in Abrede stellen, aber vielleicht, wenn er jetzt noch 5 Jahre länger am Ruder geblieben wäre und er hätte weiterhin nichts getan, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich die Position verkauft hätte, weil ich gesagt habe, ja, was soll ich jetzt mit diesem Cashbestand? Aber jetzt, wo Able da ist und wo wir wirklich ja, wir sehen ja im amerikanischen Markt gerade auch eine Großübernahme im Eisenbahnsektor, also durch Union Pacific und Norfolk Southern entsteht ein Gigant. Und Berkshire hat ja BNSF, genau die Eisenbahnsparte, und da könnte eine Großübernahme von CSX, also CSX passieren. Die wird 100 Milliarden kosten wahrscheinlich. Das heißt, da braucht man das Cash. Also das finde ich hochspannend. Ich finde auch spannend, dass man im Immobiliensektor dazu kauft. Da gab es auch in den letzten Briefen so, sagen wir mal, den Ausblick, man will da eine eigene Sparte daraus schaffen oder die Sparte vergrößern. Also es tut sich zumindest was. Deswegen bleibe ich dabei. Aber wird man hier wieder die Riesen-Outperformance wie früher schaffen? Dafür ist der Wert oder das Unternehmen halt schon gigantisch groß. Also Able tritt da wirklich in große Fußstapfen. Das muss man ganz klar sagen.
Hm. Vielleicht können wir ja jetzt mit dem nächsten Thema ein bisschen Inspiration liefern für Berkshire. Und zwar haben wir uns Gedanken gemacht, welche Aktien profitieren könnten, wenn jetzt tatsächlich im Iran der Frieden eintritt oder zumindest mal eine nachhaltige, langfristige Waffenruhe besteht. Und ja, welche Aktien könnten dann so richtig anspringen? Sebastian.
Die Theorie von mir war ja, wir hatten das auch Anfang des Jahres besprochen, wir haben ja eine Rotation gesehen, also teilweise raus aus US-Aktien, rein in europäische Werte, rein in Schwellenländer. Und wir haben ja dann gesehen, seit dem Iran-Krieg, dass ja Ölwerte, Energiewerte natürlich super gelaufen sind und dass die eher abgestraft wurden, die vielleicht nicht so die Preissetzungsmacht haben. Das heißt, die Angst vor Inflation kam rein. Das drückt natürlich bei Unternehmen, die nicht so die Preise setzen können, dann auf die Marge. Dann hatten wir auch gesehen, dass natürlich Immobilienunternehmen, da jetzt die Überleitung auch von Buffett, gelitten haben, weil wenn die Zinsen steigen, dann steigen die Refinanzierungs- und Finanzierungskosten. Das ist nicht so schön. Und auch natürlich die Schwellenländer, die abhängig sind von Importen, von Düngemitteln, von allem Möglichen. Also ich muss sagen, wenn wir da jetzt mal eine nachhaltige Lösung bekommen, und es ist ja immer so ein Auf und Ab, was vor sich geht, und so ein brüchiger Waffenstillstand, aber ich habe so das Gefühl, der Druck auf Trump, der dürfte schon immens sein. Beide Seiten, kann ich mir auch gut vorstellen, wollen hier eine Lösung haben. Und deswegen, wenn wir hier sagen können, das ist jetzt alles beigelegt und es gibt auch eine Lösung und Öffnung der Straße von Hormuz, dass wir dann wieder eine Rotation definitiv in die Schwellenländer sehen und dass auch Immobilienwerte, gerade auch in USA, dann wieder profitieren werden. Also es wäre mal so meine Einschätzung für die Friedensgewinner.
Mhm. Lars, kannst du dich da anschließen?
Absolut. Ich glaube auch Asien, China, das wäre der augenscheinlichste Gewinner, einfach alle, die Öl importieren müssen. Das ist übrigens auch nur etwas, was Sebastian hat es neulich so im Nebensatz gesagt, völlig richtig. Vielleicht wird offiziell der Konflikt in den nächsten 1-2 Jahren auch nicht gelöst. Aber was ich wirklich erstaunlich finde, ist, mit welch unfassbarer Geschwindigkeit die Alternativrouten derzeit ausgebaut werden. Also man ist immer davon ausgegangen, das braucht Jahre. Und normalerweise ist auch für so eine Infrastruktur, setzt man auch Jahre an. Es wird auch diesmal Jahre dauern, aber wahrscheinlich sehr wenige Jahre. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass so wahnsinnig vielen Nationen jetzt besonders klar wird, auch Tech-Nationen, wie abhängig sie davon sind. Und das ist, könnte zumindest aus Sicht einiger weniger Akteure ein echtes Eigentor werden, weil diese Energieunabhängigkeit natürlich auch einhergeht, irgendwann mit Dollarunabhängigkeit, Rohstoffunabhängigkeit und so weiter. Aber das wurde jetzt jedem gezeigt, dass dieses Druckmittel, davon willst du dich weitestgehend unabhängig machen. So, anderes Thema. Für mich die offensichtlichen Profiteure, die Airlines, bei denen siehst du es in der Bilanz sofort, und Chemie, siehst du es auch sofort in der Bilanz, die dürften, wenn dann wirklich mal ein Strich drunter gezogen ist, davon profitieren. Die haben teilweise sich schon immer mal erholt, aber aufgrund der hohen Energiepreise leiden die recht stark. Und dann könnte man vielleicht noch so, das ist aber nicht so unbedingt meine Spielwiese, die ganzen Reise- und Touristik-, Kreuzfahrtenanbieter und. Die können natürlich ihre Preise nicht von heute auf morgen ändern, aber da sind gerade bei Pauschalreisen, ja, irgendwo in den AGBs steht es offensichtlich drin, habe ich gehört, dass fast ein Fünftel einiger Reisen einfach dann storniert wird. Also seitens des Veranstalters macht er das, weil die Marge eben nicht mehr passt und er sich nicht traut zu sagen, du kannst immer noch reisen, es kostet jetzt nur 25% mehr. Also das wären auch noch wahrscheinlich einfach die typischen und erwartbaren Gewinner.
Ja, und so ein bisschen Side-Wette wäre zum Beispiel, wenn der Inflationsdruck auch hier in Europa dann nachlassen würde, zum Beispiel auch in Deutschland und vielleicht die EZB dann doch nicht die Zinsen anhebt. Das ist ja eigentlich aktuell eher das Basisszenario, dass dann halt auch solche Werte wie jetzt im DAX eine Scout24, die ja auch sehr stark eigentlich verprügelt worden ist, sich jetzt so langsam anschickt, auch eine, ja, also sagen wir mal, die sind in der Bodenbildung drin. Und wenn da jetzt nochmal so ein bisschen zusätzlich der Trigger reinkäme, die Zinserwartung ändert sich, also insofern, dass es entweder flat bleibt oder vielleicht sogar mittelfristig wieder ein bisschen runtergehen könnte, der Zins, dann dürfte eigentlich auch sowas wie eine Scout anspringen und mit Sicherheit auch viele Industriewerte hier in Europa wieder, oder?
Ja.
Also alles, was energieintensiv ist, ne?
Klar. Richtig. Und ich wollte noch sagen oder ergänzen, wenn die EZB die Zinsen erhöht, ich halte das für den Megafehler im aktuellen Umfeld. Also in den USA sehen wir ja, wie signalisiert wird und wie eingepreist wird, vielleicht doch keine Zinserhöhung, vielleicht bleiben die Zinsen gleich. Also wenn du halt so ein Problem hast auf der Angebotsseite bei Energie, dann bringt es nichts, wenn du die Zinsen noch zusätzlich erhöhst. Also das haben wir schon diskutiert. Und die Inflation ist auch teilweise am Abflachen. Also auch wenn die Werte zum Vorjahr vielleicht bei 3% liegen, zum Vormonat siehst du da keine gravierenden, gigantischen Steigerungen mehr. Also ich hoffe, dass die EZB eben nicht den Zins erhöht, weil das würde uns in Europa wahrscheinlich noch mehr entkoppeln von den USA, wo es einfach deutlich besser läuft mit besseren Voraussetzungen.
Da habe ich einen sehr schönen Artikel gelesen, der zuerst langweilig war, aber ich habe mir dann das mit KI zusammenfassen lassen und dann reicht es für meine Aufmerksamkeitsspanne. Und zwar, ob nicht das Mandat der EZB auch geändert werden müsste. Also in Richtung des der Mandate der FED, einfach deshalb, weil die Sitzungen sind auch deshalb so kurz, weil diese 2% da so in Stein gemeißelt sind und weil damit so wenig Spielraum bleibt, sich irgendwas auszudenken, also ein Datenmaterial, auf dessen Basis man sagen könnte, nee, wir wollen jetzt nicht auf gar keinen Fall in eine erwartbare Senkung, wollen wir hier dann die Zinsen erhöhen. Also der Spielraum der EZB ist einfach qua Definition so viel geringer als der FED. Das ist, wir haben es schon nicht geschafft, dass man den DAX anders zusammensetzt. Da werden wir vielleicht das Mandat der FED, der EZB auch nicht beeinflussen können. Aber das ist vielleicht so ein bisschen das Problem, dass sie gar nicht einfach sagen kann, wir schauen da jetzt hindurch, weil sie die Macht nicht hat.
Ja, darüber habe ich mal mit Carsten Mumpf, Chefvolkswirt von Donner und Reuschel, diskutiert, ob das Mandat der EZB nicht tatsächlich, also falsch definiert ist. Und dann kam ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder die Diskussion auf und auch die aus meiner Sicht berechtigte Kritik, als dann so ja Nachhaltigkeitsziele irgendwie auch noch so mit reingesneakt worden sind und der Vorwurf in den 10er Jahren der versteckten Staatsfinanzierung, das kam ja da alles mit rein. Also wenn, dann sollte man sich auch mal ehrlich machen und vielleicht sagen, ja, wir sind als Zentralbank für mehrere unterschiedliche Länder, die unterschiedliche Sprachen sprechen, unterschiedliche volkswirtschaftliche Voraussetzungen haben, sollten wir vielleicht auch einfach unser Ziel, also unser Mandat dann halt irgendwie ausweiten oder erweitern, um zusätzliche, meinetwegen ja auch in der Prioritätenliste etwas geringfügige gewichtete Ziele irgendwie, vielleicht sollte man das halt einfach in Erwägung ziehen zumindest.
Ja.
Gut. ThyssenKrupp.
Schöne Überleitung.
So. Auch ein Inflations, Also nicht ein Inflationsgewinner, aber vielleicht auch ein Wert, der dann anspringen könnte, wenn im Iran Frieden herrscht?
Bist du, Lars?
Ja, also klar, auf den Energiepreise spielen für Stahl eine große Rolle, ist keine Frage. Also bei ThyssenKrupp, wir haben ja eine deutliche, ich muss mir den Chart nochmal im Hintergrund aufrufen, wir haben ja eine sehr deutliche Erholung gesehen. Das hängt sicherlich auch zum Teil mit dem, also bei ThyssenKrupp könnte man als Analyst ganz leicht so eine Sum-of-Parts-Analyse machen und sagen, ja, ThyssenKrupp sollte nicht 11,64 Euro wert sein, sondern eher 20 Euro. Und das ist natürlich eine strategische Entscheidung. Also Sie haben ja nach wie vor, Sebastian hat es garantiert, aufs Prozent genau 51% an dem IPO. Ja, wie viel?
TKMS 51 haben Sie noch.
51, ja gut, so weit weg war ich da nicht. Das heißt, das ist sicherlich etwas, ein Trigger, der dafür sorgen könnte, dass Verteidigungswerte an der Börse eher gesucht sind als Stahlwerte, ist offensichtlich. Ich tue mich so ein bisschen schwer, weil ThyssenKrupp in der jetzigen Zusammenstellung, ich finde, sie sehen charttechnisch nicht mal unattraktiv aus, aber wir sprechen jetzt vielleicht erst über das Fundamentale. Das Problem ist, das Stahlgeschäft ist schon immer noch dominierend und die Margen in diesem Stahlgeschäft sind sehr schwankend und sehr schwach und deswegen sind zwischendurch auch wieder negative Cashflows zu erwarten. Und solange ThyssenKrupp so als ein Konzern an der Börse gehandelt ist, tue ich mich schwer damit, da nochmal einen Verdoppler rauszumachen, rein aus fundamentalen Gründen. In dem Moment, wo die Energiekosten runterkommen, wo der Zins vielleicht sinkt, wo die Infrastrukturausgaben steigen und so weiter, kannst du problemlos sagen, die Aktie sollte auch 20 Euro wert sein. Aber es braucht dafür irgendeinen Trigger.
Ich habe mich nur kurz, also aus Sicht der Preisperspektive mit ThyssenKrupp beschäftigt. Übrigens, das ist unsere Hörerfrage, die kommt von Thomas. Liebe Grüße nochmal an dich. Also ich finde, dass diese 13 Euro auf der Oberseite, wenn man sich jetzt mal auch ein bisschen den längerfristigen Chartverlauf anschaut, dann doch wahrscheinlich nicht so super, super easy zu knacken sein sollte, kurzfristig. Und ja, dass sie sich da eventuell weiter so ein bisschen in den Kopf stößt. Aber ich glaube, wenn sie nochmal so einen leichten Drop bekäme, irgendwie so in Richtung 8,50 Euro, dann könnte man daraus vielleicht in der kurzfristigen aktiven Geldanlage was machen. Aber Sebastian, wie siehst du es?
Kurzfristig kannst du ja immer was machen. Also wenn du nur charttechnisch auf die Aktie drauf schaust, würde ich sogar sagen, das reicht im Moment. Also fundamental, man muss sich ja auch die Frage stellen, will ich so ein Sammelsurium aus irgendwelchem Zeug? Also wenn ich mal auf die Umsätze gucke, hier Stahl, Lars hat es gesagt, also ist dominierend, macht aktuell noch 29%. Dann haben sie eine Automobilsparte da mit drin und dann haben sie, was haben sie noch drin? Dann haben sie die Multifahrzeuge haben sie hier auch noch drin. Also lauter verschiedene Sachen, wobei Stahl dominiert. Und Stahl sehe ich halt auch als Problem, weil es ist ja diese Transformation zu grünem Stahl. Wird der irgendwann mal wettbewerbsfähig sein? Also diese extremen Ausgaben, die du damit tätigst. Dann hast du natürlich die Automobilindustrie damit drin, als Zykliker da drin. Ich weiß nicht, ob ich ein Unternehmen brauche, was lauter so verschiedene Teile hat. Also wenn ich Stahl wollen würde, und ich könnte mir denken, dass bei ThyssenKrupp auch ein bisschen die KI-Fantasie vielleicht mit reingespielt hat in letzter Zeit, dass man sagt, die Datenzentren verschlingen Riesenmengen. Aber wenn man da mal schaut in die USA, also eine Nucor als reiner Stahlwert, die sind brutal besser gelaufen mit viel mehr Momentum. Also ich kann fundamental der ThyssenKrupp jetzt irgendwie nichts so richtig abgewinnen.
Ich korrigiere mich. Also 8,50 Euro wäre schon echt ein fetter Drop. Also das wäre dann vielleicht irgendwie, wenn das mittelfristig passieren würde, dann wäre es vielleicht ein Case. Also jetzt gerade, also so auf 9,90 Euro irgendwie, also das wäre vielleicht kurzfristig ein Niveau, wo man sich engagieren könnte. Also nur noch mal kurz mit angemerkt.
Also ich würde gerne noch mit vielleicht auf den Weg geben. Wenn man sagt, ja, aber das kann doch passieren, warum dann nicht ThyssenKrupp? Dann sollte man sich fragen, wenn die Umstände so eintreten, wie ich es mir vorstelle, ob dann nicht andere Werte viel mehr davon profitieren und viel klarer. Und ich habe jetzt einfach nur mal, das war gar nicht in der Vorbereitung, aber ich habe mir mal zwischendurch ArcelorMittal angesehen und die sind nicht teurer bewertet, sind im Übrigen auch sehr gut gelaufen in den letzten Monaten. Da hast du, wenn du so willst, so einen Effekt, wenn die Schwellenländer sich erholen, wenn die Dollarverschuldung günstiger wird, wenn die Zinsen sinken, wenn die Energiekosten runterkommen, da hast du, wenn du jetzt unbedingt sagst, ich will mal Stahl mit reinnehmen, da hast du im Prinzip einen klareren Case. Und es, oder nimm dir Chemiewerte, bei denen die Energie unmittelbar immer auf die Marge schlägt, wie der Standort Deutschland seit einigen Jahren erfährt. Also, wenn du davon ausgehst, dass all diese Belastungsfaktoren wegfallen oder weniger belasten, dann gibt es einfach klarere Gewinner.
Sehr gut ausgedrückt. Das meinte ich mit Sammelstudium einfach. Ich habe alles Mögliche da drin, aber kein Profil. Will ich das als Aktionär? Weiß ich nicht.
Okay, ein klareres Profil, Sebastian, hättest du aber bei Tomra. Und da kannst du jetzt
meinst,
noch mal
ein bisschen meine Bierdosen immer annehmen, die ich reinwerfe in Automaten?
Ja, genau. Genau. Also damit kennt er sich aus. Erklär doch mal, was Tomra macht.
Ja, mir ist aber neulich wirklich hier in einem Edeka Tomra wieder über den Weg gelaufen. Also Tomra ist der führende Recycler auch von Getränkeverpackungen, Dosen. Also wer im Rewe oder Kaufland oder so an diesen Getränkeautomaten steht und sein Zeug da so langsam einwirft, da mal draufschauen, da steht oft Tomra drauf. Und die haben jetzt was Neues entwickelt. Ich habe es zumindest neulich gesehen. Das ist so wie so eine Klappe und da kippst du alles rein und dann wird alles sortiert. Also das fand ich ziemlich smart. Und wie kommen wir überhaupt jetzt auf Tomra und Bierdosen und Recycling? Wir hatten diese Woche im Bundestag eine Debatte und da wurde der oder das Aktionsprogramm für Kreislaufwirtschaft verabschiedet. Und das war schon seit Jahren geplant und man konnte sich halt nicht zusammenraufen. Jetzt ist es durch. Das bedeutet, in den nächsten Jahren, ist bewusst wahrscheinlich etwas unkonkret, werden 260 Millionen Euro investiert, um die Kreislaufwirtschaft anzukurbeln. Das ist jetzt nicht der Riesenbetrag, aber es werden die Weichen gestellt. Und ich muss sagen, Recycling wird sicherlich in den nächsten Jahren auch ein großer Trend werden, weil wir einfach versuchen müssen, und das gilt für viele Länder, unabhängiger zu werden. Das heißt, von teuren Rohstoffen und das, was wir im Land schon haben, was wir bisher halt einfach weggeworfen haben, dass wir da viel mehr rausholen und ein Produkt halt dann nicht auf der Müllhalde landet, sondern dass man versucht, das wieder in die einzelnen Bestandteile zu zerlegen. Und da ist natürlich Tomra als, ja, im Getränkebereich mit dabei. Da ist zum Beispiel eine Aktie, ich habe sie hier mal mit drin, wenn ich sie finde, Befesa zum Beispiel, die machen so Metallstaubrecycling, ist auch gut gelaufen, ist jetzt in Luxemburg, ist in Deutschland notiert, finde ich ziemlich spannend, haben niedriges KGV, auch Dividendenrendite von 3,5%. Also kurzum, in diesem Bereich sehe ich durchaus Potenzial.
Mhm. Ja, Lars, wie blickst du da auf die Circular Economy?
Ich kann mich an diese sehr lange Rallye von Tomra erinnern und bin eigentlich in dieser Woche nochmal tiefer eingestiegen in der Hoffnung darauf, dass ich nach diesen großen Korrekturen jetzt wieder attraktive Bewertungen finde. All das wird eine immer größere Rolle spielen, aber ein großer Trend muss natürlich nicht automatisch zum großen Investment-Trend werden. Und was mir negativ aufgefallen ist, und da habe ich jetzt nicht nur die Tomra, sondern Betrachtung, dass die Marge, das liegt auch daran, dass wir mal eine Zeit hatten, in der ESG und grüne Bewegung und. Es gab viele staatliche Aufträge, da waren das Margen über 20% teilweise, die diese Unternehmen hatten. Und jetzt, selbst wenn man die großen Abfallversorger, also Veolia und so weiter, mit reinnimmt, dann sprechen wir von einer durchschnittlichen Marge in dem Sektor von 7%. Und das gibt dir natürlich einfach viel, viel weniger Resilienz in einem Vorgang, bei dem es eine große Rolle spielt, wie hoch die Energiekosten wieder sind und wie viel man bereit ist, dafür zu bezahlen. Also du musst das Zeug sammeln in diesem Kreislauf. Du musst es verarbeiten. All das, da ist Logistik sehr viel mit drin. All das ist recht energieintensiv. Und dann musst du es noch weiter verarbeiten und. Und wenn du dann sprichst darüber, dass du da auch sehr viel Regulatorik hast, du kannst nicht einfach in diesen Markt eintreten und sagen, wir machen das, sondern da du bist permanent mit öffentlichen Auftraggebern hast du zu tun. Nicht nur in Deutschland, wo sie haben ja sehr viel kommunale Abfallwirtschaft, aber selbst in den USA, wo das teilweise privatisiert ist, ist das so, dass das über öffentliche Ausschreibungen läuft und. Also kurzum, ja, das klingt ganz spannend, aber wenn, dann wäre ich, glaube ich, wenn wir über eine Marge von 7% sprechen, dann würde ich mir nicht speziell was aus dem Recycling-Sektor reinlegen, dann würde ich gleich zu den Versorgern gehen. Die haben eine sehr konstante Ausstattung. Die haben meist sehr langfristig laufende Verträge. Deswegen das über einzelne Werte im Portfolio umzusetzen, finde ich nicht so spannend.
Wobei Tomra, ich werfe noch kurz ein, EBITDA-Marge hat von 19 und steigernd dann laut Analystenschätzung auf 23. Also die stehen besser da, aber ich bin bei dir, Lars. Ich habe gerade mal eine Mayr-Melnhof angeguckt. Die sind so ein österreichischer Hersteller, führend bei Recycling-Verpackungen. Die sind auch so bei 7-8%. Also man muss schon selektiver sein, was das angeht.
Ja, okay, das ist auf jeden Fall...
Und ich füge noch an, als ETF-Heini, ich habe nämlich mal geguckt, was es da an Kreislaufwirtschafts-ETFs gibt. Und wenn man da aber mal reinschaut, also es gibt ein Produkt, das ist aber super klein, da sind 2 Millionen drin, das ist jetzt eigentlich nicht sinnvoll zu investieren, da ist die Überlebenschance gering. Und die anderen 3 von 4, wenn man da mal die Top 10 anschaut, weil da steht Kreislaufwirtschaft, also Circular Economy drauf und das klingt ja erstmal gut, aber im Factsheet gruselt es ein, also nur mal fürs Protokoll, da ist dann eine Intel drin, eine ASML, eine Caterpillar, eine Texas Instruments, alles reingewurschtet irgendwie. Also da ist nicht das drin, worüber wir aktuell sprechen. Das mal so als Warnung, wenn man was sucht für ein ETF, um zu investieren, immer Factsheet prüfen, immer die Top 10 anschauen, weil manchmal wird da einfach alles reingeworfen und dann passt da einfach nichts.
Ja, also bei BNP ist auf jeden Fall in den Top 10 noch eine E.ON mit drin. Was ich nachvollziehen kann, American Waterworks, dir kann ich auch nachvollziehen, definitiv. Bei der Linde denke ich, dass es auch einen Case gibt, da müsste ich mich aber reinlesen. Also ja, wenn man das thematisch zusammenstellt, dann ist natürlich die Definition immer wichtig und dann muss man da definitiv auch nochmal in die Positionen, die damit abgedeckt werden, dann unter die Lupe nehmen. Aber definitiv wäre wahrscheinlich unser nächster Aktienkandidat, den wir jetzt besprechen, nicht in so einem Circular Economy ETF zu finden. Obwohl, ja, später, was machen wir mit den ganzen Panzern? Die müssen ja auch, also Sebastian, können wir die auch recyceln?
Recyceln kannst du die bestimmt. Ich meine, es ist ja, ich hatte schon gesagt, guter Stahl. Also recyceln kannst du die wahrscheinlich relativ einfach, weil da ist nicht so viel verbaut, aber ja.
Geht nur nicht so ein Leopard geht vielleicht nur nicht so leichter in den Tomra-Automaten.
Naja, du musst halt auch erstmal, in Automaten geht er nicht. Du musst halt erstmal wie die Riesenschiffe dann wahrscheinlich kleinteilig schweißen. Also ich denke, es wäre ja nicht schlecht für die Welt, wenn wir ein Panzer-Recycling oder uns darüber Gedanken machen müssten, aber momentan geht es ja in die entgegengesetzte Richtung.
Ja, aber mal weg vom Spökes. Lars, du hast uns da nämlich einen ganz interessanten Fact mitgebracht, den man wissen sollte, wenn man Rheinmetall-Aktionär ist. Und ja, Bühne gehört dir.
Ja, danke. Also ich habe ein Gespräch gehabt im Freundeskreis, kann man durchaus sagen. Und der Freund, mit dem ich mich dort unterhalten habe, arbeitet vielleicht nicht bei einem Wettbewerber vom Rheinmetall aufgrund der Größenordnung, aber zumindest mal in der Branche. Da sieht man mal, wie ich auch als Privatmann davon durchaus hier unterscheiden kann. Also ich kann Sebastian, Timo, jemand, der in der Rüstungsbranche arbeitet. Ich habe da kaum Skrupel und Berührungsängste mit Menschen. So, kurzum. Wie heißt du, sagst du mal Spökes oder Schmökes?
Spökes
beiseite. Ja. Der hat mir etwas erzählt, was ich zwar aus anderen Bereichen schon mal gehört hatte, was ich aber zumindest nicht so präsent hatte. Vielleicht wissen es viele unserer Zuhörer, die sind ja in der Regel sehr aufgeklärt. Also, es geht weniger darum, um die Frage, warum Rheinmetall zuletzt nicht so gut gelaufen ist, sondern vielmehr um die Bedeutung der Staatsaufträge für ein Unternehmen wie Rheinmetall, was selbst auf EU-Ebene nicht 1:1 das so gibt und schon gar nicht, wenn wir über die USA oder andere Länder sprechen. Also es gibt das öffentlich, ich trage jetzt mal vor, nicht aus dem Gedächtnis, sondern ich habe es mir in meinen wenigen Sätzen hier zusammenschreiben lassen, das öffentliche Preisrecht, konkret das Preisgesetz und die darauf gestützte Verordnung PR Nummer 3053 ergänzt um die Leitsätze für die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten. Diese Verordnung legt den Vorrang von Marktpreisen fest. Selbstkostenpreise dürfen nur ausnahmsweise vereinbart werden. Es gilt also ein Höchstpreisprinzip. Der zulässige Preis ist eine Obergrenze, die unterschritten, aber nicht überschritten werden darf. Und dafür maßgeblich ist diese Preistreppe, existiert für eine Leistung, und das ist bei Panzern eben so, ein funktionierender Markt. Ja, wir haben nicht viele Anbieter, auf die der deutsche Staat zurückgreifen würde, dann gilt der Marktpreis. Besteht aber kein Markt, etwa weil es nur sehr wenige Anbieter gibt oder kein offener Wettbewerb stattfindet, dann darf kostenbasiert kalkuliert werden. Und genau das ist bei diesen Waffensystemen der Normalfall, weil es eben keinen Vergleichspreis gibt. Und in diesem
Darf ich mal ganz kurz reingehen?
Ja, bitte.
Sorry, weil das jetzt so ein bisschen kompliziert war. Also das heißt, die Kosten für die Herstellung und letztendlich wahrscheinlich Overhead darfst du da auch reinrechnen, das ist sozusagen maßgeblich dafür, welchen Preis du aufrufen kannst, weil es hier keinen offiziellen Marktpreis gibt, wenn Deutschland jetzt Panzer bestellt. Und das sind ja jetzt hier wahrscheinlich die einzigen, die Panzer oder jetzt die anderen Länder. So, also es gibt keinen richtigen Markt, weil Sebastian, Lars und ich, wir bestellen in der Regel selten einen Panzer. Und deswegen macht es Sinn für Rheinmetall, dass die halt ihre Kostenapparat aufblähen, weil dann können sie wieder einen höheren Preis durchsetzen, richtig?
Theoretisch ja, wobei die sie können nicht einen höheren Preis durchsetzen, sondern im Nachhinein, das kommt jetzt, im Nachhinein wird dann quasi festgelegt, wie viel sie verdienen dürfen. Denn es gibt einen Selbstkosten, es gibt die Selbstkosten, ja, man muss ja produzieren, und es gibt einen Gewinnzuschlag, völlig klar. Aber das wird dem Auftraggeber gegenüber, also dem deutschen Staat, kalkuliert und weshalb man da von einer gläsernen Kalkulation spricht. Und dieser Gewinnzuschlag, das wiederum wird bestimmt durch die sogenannte Bonner Formel, da sieht man mal, wie alt das ist, die Marge auf Basis der Selbstkosten, wie die zu ermitteln ist, das macht die Bonner Formel. Das heißt also, das ist alles andere als Nachfrage, 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 und deswegen könnte Rheinmetall ja an ihren Panzer dran schreiben, was sie wollten. Aufgrund der, das heißt, man hat hier eine automatisch eine Begrenzung dessen, was dieses Unternehmen verdienen darf, und für das öffentliche Preisrecht ist das sogar festgelegt, eine Gewinnmarge von maximal rund 6% als kalkulatorischer Zuschlag auf die ermittelten Selbstkosten. So, das geht, man kann es sich vorstellen, wenn wir über solche Dinge sprechen, noch deutlich weiter. Aber vielleicht wird daran schon klar, worauf es mir da ankommt. Nun ist Rheinmetall nicht nur abhängig von Aufträgen des deutschen Staates, aber ganz wesentlich eben auch. Und der Gedanke, den du eben angesprochen hast, Timo, der besteht natürlich, denn die Marge entsteht ja nach den Selbstkosten. Und wenn jetzt Rheinmetall sagt, weißt du was, wir kaufen, so wie ja in der Vergangenheit geschehen, wir kaufen einfach von Conti ganze Einheiten ab oder von Automobilherstellern oder, dann können sie das natürlich recht bedenkenlos machen. Das senkt dann zwar die Marge, aber weil ja die Kalkulation dann nach diesem Selbstkostenpreis erst stattfindet, könnte zumindest die Versuchung bestehen zu sagen, naja gut, wenn wir sowieso oben draus gedeckelt sind, dann können unsere Selbstkosten, also zumindest sind sie nicht incentiviert, so günstig wie möglich zu produzieren.
Also sie können sich, sie könnten damit Financial Engineering betreiben, ihre Kosten hochzusetzen, weil sie damit sich quasi auch Umsatzwachstum wieder holen. Was aber dann halt zumindest mal für den deutschen Anteil ist, die Marge immer bei diesen 6% gedeckelt. Also macht es total Sinn, als Aktionär da hinzuschauen, weil aktuell, wenn man jetzt mal Umsatz in diesem Jahr, der prognostiziert wird, sind 14 Milliarden und Nettoergebnis wären so 1,64 Milliarden. Also es ist prognostiziert, ist nicht in trockenen Tüchern. Und das ist ja jetzt dann durchaus eine Marge, die ein bisschen, also netto jetzt 10%, 12% irgendwas, genau. So in der Gegend. Also
ja, sie exportieren ja auch ins Ausland.
Ja.
Also
ja.
Das heißt, okay. Sie haben ja nicht nur den deutschen Staat als Auftraggeber. Ja.
Also bedeutet das, man muss total darauf schauen, wie entwickelt sich wirklich die Nettomarge und wie stark ist das Auslandsgeschäft bei Rheinmetall. Das nehme ich jetzt mit, wenn ich jetzt investieren wollen würde, oder?
Deutschland ist 38%.
Ja, genau.
Nur fürs Protokoll.
Ja, genau. Und das wäre der Teil. Also es ist dann nicht das Ende einer Investmentthese, insbesondere weil das erleben wir in anderen Bereichen. Deswegen wäre es zum Beispiel auch für Boeing oder für Airbus. Man hat ja immer gehört, dass die konkurrieren natürlich miteinander und beide haben ein hohes Interesse daran, dass sie miteinander konkurrieren. Denn wenn es keine konkurrierenden Unternehmen mehr gibt, dann übernimmt in der Regel das Kartellrecht eines Staates oder was auch immer für eine Kommission und sagt, naja, aber mehr als das darfst du nicht verdienen. Also so pro forma oder sagen wir mal so Oligopole können schon durchaus interessant sein. Es besteht gerade noch genügend Wettbewerb, um unter marktwirtschaftlichen Bedingungen miteinander zu konkurrieren, aber auch nicht so viel Wettbewerb, als dass man sich gegenseitig das Wasser abgräbt. Also es, denn man darf sich ja schon die Frage stellen, deswegen haben wir es mal mitgenommen, egal wo du hinschaust, die Unternehmen, das ist Hochkonjunktur, die produzieren am Anschlag, aber besonders gut laufen sie weder in den USA noch in Deutschland, zumindest nicht die großen Hersteller. Und selbst die, von denen man gesagt hat, das sind die Gewinner schlechthin, selbst die Drohnenanbieter laufen nicht besonders gut. Vielleicht ist es sehr viel staatlicher Einfluss, vielleicht ist es die Hoffnung auf Frieden oder sie waren einfach schlicht zu teuer vorher.
Naja, ich meine, Donald Trump hat ja mindestens schon 8 oder 9 Kriege beendet während seiner Amtszeit, laut eigenen Aussagen.
Ich vergaß.
Ja, genau. Und ja, aber das ist auf jeden Fall ein interessanter Fact. Also das sollte man definitiv wissen. Und diese Art von, deswegen habe ich tatsächlich auch Financial Engineering gesagt, also wir erleben das ja immer mehr, auch quasi das, was Nvidia macht, sozusagen sich zu beteiligen, dann wieder Auftragsgarantien zu bekommen, könnte man ja auch auslegen als eine Art von Financial Engineering. Wäre jetzt aber auch eine andere Diskussion und auch das, was wir vorhin mit der EZB besprochen haben. Ich finde das Thema ehrlicherweise ganz spannend und vielleicht haben wir da ja auch nochmal einen Ansatz für künftige Ausgaben, nochmal da ein bisschen rein zu horchen oder beziehungsweise uns darüber auszutauschen. Erstmal ganz herzlichen Dank, ihr zwei. Also ihr zwei seid definitiv, also wenn ich jetzt Bundestrainer wäre für so ein Podcast-Team, dann wärt ihr zwei definitiv, also Sebastian wäre der Passgeber, Lars wäre der Stürmer.
Also, ja, und jetzt hack doch nicht auf ihm rum.
Wieso?
Du weißt ganz genau, was für eine Position. Hier, und was machen wir mit Sebastian? Der geht ins Tor. Hä, wir haben doch schon einen, ja? Sebastian ist zweiter Torhüter. Hey, Sebastian, viel Glück heute. So einer war Sebastian. Und du,
Sebastian hätte definitiv auch so einen Zettel im Schuh gehabt, wie Jens Lehmann. Akribischer hättest du dich vorbereitet.
Sogar. Ich sehe ihn, wie er da sitzt. In so einer Turnhose, viel zu eng. Und dann sagt er, diese blöden Arschlöcher, ich werde erfolgreicher Unternehmer, den werde ich zeigen.
So. Und dann wird mit dem Schlüssel in so eine Dose Bier reingehackt.
Und ab. Ihr fahrt Hermes, ich trage Hermes. So.
Ja, genau. So nämlich. Zack. Okay, Sebastian. Jetzt ging die Späße noch mal ein bisschen auf deine
Alles
Kosten.
Gut.
Du kannst nächste Woche wieder sehr gerne auf mir rumhacken, ja?
Okay. Ich stelle dumme Fußballfragen nächste Woche.
Ja, alles klar, mach das. Okay, also dann gute Woche euch und vielen, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, für eure Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche. Macht's gut.
Bis dann. Ciao, ciao.
Schönes Wochenende. Ciao.